Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Ich habe sie erst gestern Abend entdeckt und dachte, als Einführung, Hinführung zu unserem Thema ist sie sehr gut geeignet. Es handelt sich ja heute in unserem Text um einen Schatz und um eine ganz besondere Perle. Jetzt ist es so, dass der Kindergottesdienst heute leider ausfällt. Markus kann heute nicht kommen, ist verhindert. Ihr könnt gerne hier bleiben oder auch oben gehen und ein bisschen spielen. Ihr dürft euch jetzt entscheiden. Okay, klar. Das ist Matthäus 13, 44 bis 46. Vielen Dank. Ich lese uns den Bibeltext aus Matthäus 13, 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Als Teenager habe ich gerne die Donald Duck-Hefte, Comic-Hefte gelesen. Ich weiß nicht, ob jemand sie von euch noch kennt oder ist das heute out? Okay. Mich hat damals ganz besonders so die Person von seinem reichen Onkel. Scrooge hieß er auf Englisch, in der deutschen Ausgabe nennt man ihn Dagobert Duck. Er war sehr reich und sehr geizig. Er besaß so viele Goldmünzen, die er dann in einem so einbruchsicheren Bunker aufbewahrte. Okay, mal gucken. Es machte ihm Spaß, in seinen Goldschatz per Kopfsprung so einzutauchen und sich darin zu ahlen. Das hat mich damals fasziniert, so viel Gold. Ja, aber sein Vermögen brachte ihm nicht nur Freude. Dagobert Duck musste ständig auf der Hut sein, weil eine finstere Einbrecherbande hinter seinem Goldschatz her war. Seine ganzen Gedanken, also er hat nur noch Gold und Geld gesehen und all sein Denken war darauf fokussiert, fixiert, wie er sein Vermögen mehren und erhalten konnte. In diesen lustigen Bildergeschichten von Walt Disney steckt mehr als ein Körnchen Wahrheit. Irdischer Reichtum, den viele von uns anstreben, eröffnet uns ja viele Möglichkeiten. Reisen, Haus kaufen, schönes Auto oder was auch immer. Aber Reichtum kann uns auch beherrschen und uns sogar manchmal den Schlaf rauben. Wer heute ein großes Vermögen besitzt, der ist dauernd damit beschäftigt, wie lege ich das vernünftig an, so dass es Gewinn bringt und ich kein Risiko eingehe, dass es verloren geht. Und dieser Spagat ist ja nicht ganz einfach. Wer heute ein Sparkonto hat, der weiß, dass es überhaupt keine Zinsen mehr bringt. Es ist sogar die Rede davon, dass man Strafzinsen bezahlen muss demnächst. Und eine Anlageform, die viel Geld bringt, ist riskant. In der Finanzkrise 2008 haben Millionen von Menschen über Nacht ihre Ersparnisse und ihr Vermögen verloren. Reichtum ist nicht nur Segen, er kann uns den Blick verschleiern, vernebeln für die wesentlichen Dinge im Leben, für das, was wichtiger ist. Und deshalb warnt uns Jesus davor, unsere ganze Kraft auf das Sammeln von irdischen Schätzen zu konzentrieren. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo Motten und Rost sie nicht fressen und wo keine Diebe einbrechen und stehlen. Denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Das, was dir wichtig und wertvoll ist, das bestimmt dein Denken und dein Handeln. Das sehen wir auch bei den beiden Männern in dem Gleichnis. Sie haben etwas sehr Wertvolles entdeckt und setzen alles dran, um es zu erwerben. Sie sind hochmotiviert und handeln entschlossen, um ihr Ziel zu erreichen. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied zwischen ihnen und anderen Schatzjägern. Der Schatz, den sie begehren, ist nicht von materieller Art. Jesus nennt diesen Schatz Himmelreich oder das Reich Gottes. Jedes Opfer lohnt sich, so sagt Jesus, um diesen Schatz zu gewinnen. Ob wir dem zustimmen, ob wir das so sehen können? Unser Problem ist, dass das Reich Gottes etwas sehr Abstraktes ist. Wir können es weder sehen, noch betasten, noch anfassen. Es ist auf keiner Landkarte zu finden, wie andere Reiche, Königreiche. Ich habe mir den Spaß erlaubt, das bei Google Maps einzugeben, Reich Gottes, und dann bekam ich als Antwort, Reich Gottes nicht in Maps gefunden. Also Google kennt das noch nicht. Was genau ist denn dieses Reich? Ist es das, was Christen Himmel oder Ewigkeit nennen? Also etwas, was auf uns im Jenseits nach unserem Tod wartet? Oder ist es etwas, was wir hier schon auf Erden irgendwo entdecken und damit leben können? Wir haben viele Fragen über das Reich Gottes, aber nur eine ganz verschwommene Vorstellung darüber. Dieses Thema findet ja kaum noch Beachtung in der Verkündigung der christlichen Gemeinden. Man hat es hauptsächlich den Zeugen Jehovas überlassen, das ist ihr großes Thema. Wenn sie auch eine ganz verkehrte Vorstellung davon haben. Die meisten christlichen Kirchen und Gemeinden beschäftigen sich mit den jeweils aktuellen politischen Themen. Also zurzeit sind es meinetwegen Thema Globalisierung, Gerechtigkeit, Umweltschutz, die Erhaltung des Friedens. Und das sind wirklich drängende Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Aber wenn wir uns so sehr darauf konzentrieren, als Gemeinden auch, da laufen wir Gefahr, dass wir wesentliche Anliegen der Bibel einfach aus den Augen verlieren. Und so ein wichtiges Anliegen ist ja das Reich Gottes. Es kommt dieser Begriff Himmelreich oder Reich Gottes 122 Mal im Neuen Testament vor. Allein 90 Mal in den Worten von Jesus selbst. Im Alten Testament, das heißt in der Bibel, die Jesus damals besaß, taucht dieser Begriff als solcher nicht auf, nicht wortwörtlich. Aber es gibt sehr viele Stellen, die von Gottes Herrschaft reden. Im Denken der Israeliten war die Vorstellung fest verankert, dass Gott König und Herrscher nicht nur über Israel, sondern über die ganze Welt ist. Die frohe Botschaft von Jesus über die Nähe des Reiches Gottes knüpft an die Verheißungen, die wir schon im Alten Testament finden. Ich möchte jetzt ein paar Stellen mit uns durchgehen, damit wir so in etwa auf dem Wissensstand sind, den damals die Leute, die Zuhörer von Jesus hatten, als er ihnen vom Reich Gottes erzählte. Was haben sie sich darunter vorgestellt? Was wussten sie von ihrer Bibel her? Die erste Stelle ist Jesaja Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Etwas längerer Text, ich habe ihn hier auch auf der Folie. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, das ist also der Tempelberg in Jerusalem, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Jesaja empfängt eine Vision. Er sieht am fernen Horizont ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte heraufziehen. Gott tritt von Jerusalem aus die Herrschaft über die ganze Erde an. Jerusalem wird quasi zur Hauptstadt der ganzen Erde, des Reiches Gottes. Viele Völker werden dorthin pilgern, um Weisung von Gott zu empfangen. Weisung aus seinem Wort. Und das Wunderbare an dieser Vision ist, dass sie ihre Waffen einstampfen werden. Sie werden daraus Geräte machen für die Landwirtschaft. Und sie werden nicht mehr lernen, Krieg gegeneinander zu führen. Im Psalm 85 wird die gleiche Hoffnung in einem sehr schönen Bild ausgedrückt. Dann werden Güte und Treue einander begegnen und Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Das ist das, wonach sich die Menschen heute sehnen. Güte, Treue, Gerechtigkeit, Frieden. Auch der Prophet Daniel, einer der Propheten, die sehr viele Visionen über die Zukunft bekommen hat und Träume, der hat auch so einen Einblick bekommen in das Reich Gottes. Das ist ein Text aus Daniel 7, 13 bis 15. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, damit ist Gott gemeint, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt und dies Gesicht erschreckte mich. Die Vision von Daniel ist wie die Prophetie von Jesaja auf eine ferne Zukunft gerichtet. In ihr taucht zum ersten und vielleicht, glaube ich, zum einzigen Mal im Alten Testament diese Gestalt des Menschensohnes auf. Und als Jesus dann viele Jahrhunderte nach Daniel auftrat, hat er sich selber diesen Titel gegeben, der Menschensohn. Wir können uns vielleicht nicht viel darunter vorstellen, Menschensohn, das sind wir ja irgendwo alle, Söhne und Töchter von Menschen. Aber die Zuhörer von Jesus mit diesem Hintergrundwissen konnten viel besser begreifen, was Jesus damit meint. Indem Jesus dies sagt, stellt er den Anspruch auf, ich bin der Menschensohn, den Daniel in seiner Vision geschaut hat. Mit meinem Kommen in die Welt wird das Reich Gottes eine Realität. Es hält Einzug in unsere Welt. Jesus holt also die Hoffnung auf ein zukünftiges Reich des Friedens in die Gegenwart. Die ersten Worte, die er sprach, als er an die Öffentlichkeit trat, lauten: Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Darum kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und das heißt nicht anders, als dass wir nicht mehr auf eine ferne Zukunft warten müssen, bis das Reich Gottes kommt. Es ist soweit, sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt. Die Nähe des Reiches Gottes besteht in Jesus selbst. Dieses Reich ist also kein staatliches Gebilde, sondern eine Person. Durch die Gegenwart und das Wirken von Jesus ist Gott als Handelnder jetzt und hier in die Geschichte eingetreten. Und wer diese Botschaft hört, so sagt Jesus, ist gerufen, zu Gott umzukehren und an das Evangelium zu glauben. zu glauben, dass es eine frohe Botschaft gibt für diese Welt, eine Botschaft der Rettung, eine Botschaft vom Reich Gottes. Anders als die Propheten von ihm, die eine Botschaft auf ein zukünftiges Reich verkünden, kann Jesus sagen, mit mir ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Es ist jetzt schon in eurer Mitte da. Als ihn die Pharisäer einmal fragten, wann kommt das Reich Gottes, antwortete Jesus, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist da, wo Menschen Jesus Christus als ihren Herrn annehmen und ihm nachfolgen. Für die Menschen damals war das nicht einfach, diesen Worten von Jesus Glauben zu schenken. Denn dieses Reich Gottes, das er verkündete, das kam ja nicht mit Pauken und Trompeten, wie man sich das vorstellt. Es war nicht so, wie wenn der Kaiser seine Truppen vorausschickt, die seine Ankunft ankündigten. Bei Jesus suchte man vergeblich nach äußeren Zeichen von Macht. Das Reich Gottes, das er verkündigte, war geradezu armselig und verborgen. Jesus selbst wurde in einem unbedeutenden Ort in Bethlehem geboren. Er wuchs in einer Stadt auf, die einen schlechten Ruf hatte. Die Menschen sagten, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Seine Nachfolger und Schüler waren einfache, ungebildete Menschen. Und viele von denen, die ihm nachfolgten, waren Menschen mit zweifelhaftem Ruf, korrupte Steuereinnehmer und Prostituierte. So hatten sich die Israeliten das Kommen des Reiches Gottes nicht vorgestellt. Ich denke, dass diese Verborgenheit des Reiches Gottes auch für uns heute eine Anfechtung ist. Wir wünschen uns, dass diese Kraft und die Herrlichkeit Gottes manchmal stärker in unsere Welt hineinbricht, bei uns sich auswirkt, dass Menschen sehen in der Gemeinde, hier ist Gott. Jesus kennt diese Fragen und Zweifel, deshalb erzählt er eine Reihe von Gleichnissen, die den wahren Charakter des Reiches Gottes offenbaren, auch in seiner Armseligkeit und Verborgenheit. Er vergleicht das Reich Gottes mit einem Senfkorn. Er sagt, das ist der kleinste der Saaten. Wenn es aber aufwächst, dann wird es zu einem riesengroßen Strauch, in dessen Zweigen sich die Vögel aufhalten können, wo sie Schutz finden können. Und dann vergleicht er das Reich Gottes auch mit Getreidekörnern, die ein Bauer auf seinem Acker sät. Und wenn diese Körner, die so unscheinbar und vielleicht nicht schön anzusehen sind, auf guten Boden fallen, dann wachsen sie und bringen sie vielfach Frucht. Das Reich Gottes hat eine, ähnlich wie diese Körner, eine dynamische Kraft in sich. Es kann wachsen und Frucht bringen. Aus kleinen Anfängen kann etwas Großes werden. Das Doppelgleichnis vom Schatz im Acker und von der besonderen Perle handelt auch davon, dass das Reich Gottes den meisten Menschen verborgen ist. Es wird nicht auf dem Markt feilgeboten. Und niemand rührt die Werbetrommel dafür. Der Mann, der den verborgenen Schatz im Acker fand, hatte wahrscheinlich diesen Acker gepachtet. Es gehörte ihm nicht. Und er hat beim Pflügen, rein zufällig, ist er auf eine Kiste gestoßen. Dann hebt er diese Kiste hoch, öffnet sie und als er ihren Inhalt sieht, macht er große Freudensprünge. Dann vergräbt er ganz schnell diese Kiste wieder, geht hin, verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker. Wie gesagt, dieser Mann stößt mehr oder weniger zufällig auf diesen Schatz. Er wusste gar nicht, dass diese Kiste in dem Acker existiert. Er hat auch nicht besonders danach gesucht. Und das ist die Erfahrung von vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen. So war es bei mir auch. Ich war nicht suchend. Ich habe mich nicht sonderlich für den Glauben interessiert damals. Ich bin auf eine Freizeit der Studentenmission mitgegangen, weil ich nicht alleine bleiben wollte im Studentenheim über die Weihnachtsferien. Das war mein Motiv. Und auf dieser Freizeit habe ich diesen großen Schatz Jesus Christus entdeckt. Nicht nur in den Vorträgen und in den Bibelarbeiten, sondern auch in den Menschen, die dort waren. Sie haben etwas ausgestrahlt von der Freude, von der Jesus hier im Gleichnis spricht. Und das hat mich überzeugt und mich ermutigt, die ersten Schritte im Glauben zu tun. Es gibt aber auch Menschen, die einen anderen Weg zum Glauben finden, die eher diesem Kaufmann in der Erzählung gleichen. Sie sind schon lange auf der Suche. Sie merken, irgendetwas fehlt in ihrem Leben. Und sie suchen mal hier, mal dort. Manche wenden sich den fernöstlichen Religionen zu. Sie gehen nach Indien und Tibet, um dort Erleuchtung zu finden. Einer von diesen Suchenden war ein tibetischer Mönch. Er saß schon mal zu den Füßen des Dalai Lamas. Er lebt heute noch immer. Aber alles, was er im Buddhismus gelernt hat, hat seine Sehnsucht nach Wahrheit, nach echtem Leben nicht gestillt. Und eines Nachts erscheint ihm Jesus im Traum und redet mit ihm. Und auf diesem ungewöhnlichen Weg findet er zum Glauben an Jesus Christus. Er hat später seine Biografie geschrieben, die kann man heute noch erwerben im Buchhandel, unter dem Titel »Ich suchte Erleuchtung und fand das Licht«. Wunderbar ausgedrückt. Ihm ging es wie dem Kaufmann, der die eine besondere Perle entdeckte. Dieser Mönch gab auch alles auf, seinen bisherigen Glauben, seine Freundschaften, seine Verwandtschaft, um diese eine besondere Perle, um Jesus Christus zu gewinnen. Es mag sein, dass es andere schöne Perlen gibt. Es ist ja nicht so, dass die anderen Religionen nur Schlechtes bringen oder die anderen Lebensentwürfe, die Philosophien. Aber Jesus übertrifft sie bei Weitem. Er ist diese eine besondere Perle. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass Jesus eine Perle als das Bild für das Reich Gottes ausgewählt hat. Das haben wir vorhin in diesem Videoclip gesehen. Perlen werden von Muscheln gebildet, wenn ein Fremdkörper, etwa ein Sandkorn, in sie eindringt und eine Verletzung verursacht. Dann bildet die Muschel Perlmutt, um sich vor der Verletzung zu schützen. Sie wickelt immer wieder neue Schichten Perlmutt um dieses Sandkorn, bis eine wunderschöne Perle daraus entsteht. So manche Vorbilder im Glauben, Frauen und Männer, haben tiefe Verletzungen und großes Leid in ihrem Leben erfahren. Und dieses Leid hat aus ihnen Persönlichkeiten geformt, in denen die Schönheit des Reiches Gottes sich widerspiegelt, wie das Licht in einer Perle. Lass mich zum Schluss noch einmal einen Blick auf diese beiden Männer im Gleichnis werfen. Jesus stellt sie uns als Vorbilder hin, weil sie klug und entschlossen gehandelt haben. Ihre Motivation war die Freude darüber, dass sie etwas entdeckt haben, das an Wert und Schönheit alles andere übertrifft. Sie machten keine sauren Mienen, als sie dahin gingen und alles verkauft haben, um diesen Schatz zu erwerben. Und das ist leider das Bild, das viele Menschen vom christlichen Leben haben. Das darfst du nicht, das sollst du nicht. Du musst auf alles verzichten, was dir Freude macht, wenn du Gott gefallen willst. Das ist nicht der Gott, der sich uns in der Bibel offenbart. Schon allein diese wunderbare Erde, die er geschaffen hat, zeigt uns, dass er ein großzügiger Gott ist, dass es ihm Freude macht, uns zu beschenken. Wir waren jetzt ein paar Tage diese Woche am Bodensee und hatten Glück, dass der Regen gerade aufgehört hat, als wir dort ankamen. Und wir waren einfach hingerissen von den weißen Wolken, von dem blauen Himmel, von diesem wunderschönen Wasser. All das ist ein Geschenk unseres Gottes an uns. Und das größte Geschenk, das er uns macht, ist sein Sohn Jesus Christus. So dürfen wir mit dem Apostel Paulus, der ein Feind und Verfolger der Gemeinde war, bis ihm Christus begegnete, bekennen: Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos. Was ich früher für so wichtig gehalten habe, denn das ist mir klar geworden gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich nur Christus habe. Amen.